Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Okay, ich rante ja oft über soziale Netzwerke und die Dynamik, also dass alles, das Streit sehr schnell eskaliert und sehr laut wird, weil nur die Extreme aufeinanderprallen. Ja, aber ich habe auch nicht vergessen oder übersehen, dass natürlich ein ganz großer globaler Ort für alle möglichen kleinen Interessen auch sehr wichtig sein kann, weil sich da zum Beispiel Menschen finden können, die Schnittmuster von Haute-Couture-Kleidern aus den 40er Jahren tauschen oder analysieren wollen. Genauso wie Menschen, die in einer musikalischen Nische zu Hause sind. Und die haben eine Heimat gefunden oder ein Zimmer in der großen Heimat MySpace vor 20 Jahren, Menschen mit einem abwegigeren Musikgeschmack, die sich dann so gut austauschen könnten, dass daraus ein neues Genre entstanden ist und in den Mainstream gelangt ist, Emo. Haben viele dann auch nicht gemocht. Schon da ist die frühe Dynamik sichtbar von sozialen Netzwerken, aber war sowas wie die erste Internet-Musikkultur des neuen Jahrtausends. Laura Aha in unserer MySpace-Reihe diese Woche über diese Nische.
2022 wurde mir das Foto eines Festival-Line-Ups in den Insta-Feed gespült. In greller Schrift standen dort Namen wie Bring Me the Horizon, Paramore, Avril Lavigne und My Chemical Romance.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band.
Ein Line-Up, für das ich 2007 alles stehen und liegen gelassen hätte. Passender Name dieses Millennial-Nostalgie-Festivals, When We Were Young. Auch wenn es musikalische Unterschiede gab, wurden diese Bands in den Nullerjahren alle mit demselben Label versehen, Emo. Und die Emo-Fans haben in den Nullerjahren einen Lieblingstreffpunkt, MySpace. Michael Tedder, Experte für das Netzwerk.
Emo war die erste Musik-Community, die MySpace erobert hat. Es war sicherlich nicht das einzige populäre Genre auf MySpace. Aber MySpace und Emo sind untrennbar miteinander verbunden.
Emo, die Kurzform von Emo-Core, entstand aus der Hardcore-Szene der 80er, die sich vom Punk abgrenzen wollte. Statt in den Texten gegen das System zu schießen, machte Emotional Hardcore die eigene kaputte Gefühlswelt zum Gegenstand. In den Nullerjahren wurde Emo mehr und mehr zum Fashion-Statement. Emo-Bands sahen vor allem aus wie Emo-Bands. Erinnert sich auch Jo Heilbig, Sänger einer der damals größten Emo-Bands Deutschlands, die Killerpilze.
Der Look halt, Eyeliner, vor allem jetzt bei mir und dann diese Emo-Frisur und Klamotten.
Schwarz gefärbte Ponysträhne vor einem Auge, Lippenpiercing, Skinny Jeans und Kajal. Wer damit auf seinem MySpace-Profil flexte, hat kommuniziert: Ich fühl dich. Für tief traurige Emo-Teenies wurde MySpace so zum Online-Safe-Space.
Also ich habe damals mit 14 oder 15 Jahren in der Emo-Szene definitiv eine Community gefunden, die mir gezeigt hat, dass ich eben nicht alleine bin mit diesen sehr starken pubertären Gefühlen, dass mich niemand versteht und dass ich die traurigste Person auf der Welt bin. Heute belächelt man das, aber damals war das wirklich sehr wichtig für mich.
Das ist Christina Wenig, Musikjournalistin und bekennender Emo-Fan. Und was sie sagt, ist wichtig, denn Emos wurden leidenschaftlich gehasst. Vor allem, als Emo dank denen hier so richtig im Mainstream ankam.
Ich muss durch den Monsun.
Tokyo Hotel hat die Emo-Szene gespalten. Aber wer sich zu der Band aus Magdeburg bekannte, der hat sie bis aufs Blut verteidigt.
Ich bin stolzer Tokyo Hotel-Fan. Und nur wenn ihr meint, also die Tokyo Hotel-Hasse, ihr müsst uns Tokyo Hotel-Fans fertig machen, das packt ihr eh nicht. Also haltet lieber eurem Maul. Wenn ihr meint, die werden schwul, dann seid ihr selber schwul.
Tokyo Hotel-Fan Angie. Einfach Internetlegende. Klar ist der Clip irgendwie witzig, aber er zeigt auch, dass es damals noch völlig normal war, schwul als Schimpfwort zu benutzen. Und dass ein großer Grund, warum Emo so gehasst wurde, Homophobie war. Das hat auch Natalia Wächter beobachtet. 2008 hat sie die Emo-Kultur untersucht. Eine der ersten soziologischen Studien dazu überhaupt.
Was auch spannend war, ist, dass es generell so eine offensichtlich neue Jugendkultur war, die aber auch dann von vieler Seite angefeindet wurde. Und besonders auch die Jungen in der Bewegung, die sich auch getraut haben, so die gängigen Männlichkeitsbilder zu durchbrechen.
Man ist aus heutiger Sicht fast versucht, Emo als queeres Genre zu bezeichnen. Aber auch wenn hier mit Gender-Stereotypen gespielt wurde, waren die Narrative in den Songs natürlich mega heteronormativ. Nein, Avril Lavigne, noch offensichtlicher kannst du es tatsächlich nicht machen. Es spricht wohl für sich, dass Bill Kaulitz von Tokyo Hotel mit seinem eigenen Outing bis 2021 gewartet hat. Bei den Emos der Nullerjahre gibt es also verschiedene Ausgrenzungserfahrungen. Die Mehrheitsgesellschaft lehnt vor allem männlich gelesene Emos als verweichlicht ab. Doch auch innerhalb der Emo-Community gibt es Homophobie und Misogynie, also Diskriminierung. Auf MySpace finden Emos eine Community.
MySpace war für mich eine Parallelwelt, in der ich mich anders ausdrücken konnte als im Alltag. Ich hatte sozusagen meine realen Freundinnen und meine MySpace-Freundinnen, die ich nie im echten Leben getroffen habe. Und ich glaube auch, dass diese Trennung für mich wichtig war, da ich mich durch die Anonymität im Netz auf jeden Fall sicherer und freier gefühlt habe.
Das Internet als Safer Space. Diese Illusion hat sich leider relativ schnell zerschlagen. Denn am Horizont taucht bereits ein anderer Player auf, der das Feld der sozialen Netzwerke bald übernehmen würde. Facebook. Trotzdem verdanken wir Emo vor allem MySpace. Gerade wird Emo von der Gen Z wiederentdeckt. Dass 2022 ein Festival wie When We Were Young stattfinden kann, spricht wohl dafür. Emo never dies.